Lieben Freunde, wir stehen an der Geschichte von Elisa. 2. Könige 6, Vers 8. Da ist eine lange Geschichte, ich kann sie einfach nicht auseinanderteilen, die gehört nämlich zusammen. Haben Sie alle Bibel vor sich, Sie müssen einen Text vor sich haben. Und der König von Syrien, 2. Könige 6, Vers 8, und der König von Syrien führte einen Krieg wider Israel und beratschlagte mit seinen Knechten und sprach: Wir wollen uns lagern da und da in einen Hinterhalt. Aber der Mann Gottes sandte zum König, der Elisa, zum König Israels und ließ ihm sagen: Hüte dich, dass du nicht an dem Ort vorüberziehst, denn die Syrer lauern dir da selbst auf, heißt es wörtlich, lauern dir da selbst auf. So sandte denn der König Israels hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war da selbst auf der Hut. Und tat das nicht einmal oder zweimal allein. Da ward das Herz des Königs von Syrien voll Unmuts darüber, und er rief seine Knechte und sprach zu ihnen: Wollt ihr mir denn nicht ansagen, wer von den unseren Held ist mit dem König Israels? Da sprach seiner Knechte einer: Nicht also, mein Herr König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König Israels, was du in der Kammer redest, da dein Lager ist. Er sprach: So geht hin und sehet, wo er ist, dass ich hinsende und lasse ihn holen. Und sie zeigten ihm an und sprachen: Siehe, Elisa ist zu Dothan. Verzeihen Sie, es ist eine lange Geschichte, aber ich kann sie wirklich nicht auseinanderschneiden, nicht? Und wenn ihr da oben mal eben zu Peibe geht und sagt, er soll hier den Apparat ausstellen, hier, ich würde weggeweht, nicht? Da sandte er hin Rosse und Wagen, eine große Macht. Und da sie bei der Nacht hinkamen, umgaben sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf, dass er sich aufmachte und auszöge. Und siehe, da lag eine Macht um die Stadt mit Wagen und Rossen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer ist mehr, die bei uns sind, denn derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, dass er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Wagen und Ross um Elisa her. Und da sie zu ihm hinabkamen, bat Elisa und sprach, ihm hat er gebetet: Herr, öffne ihm die Augen. Jetzt betet er das Gegenteil: Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und der Herr schlug die Syrer mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Dies ist nicht der Weg nach der Stadt, folget mir nach, ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht, und führte sie nach Samaria. Und da sie in Samaria kamen, sprach Elisa: Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, dass sie sahen, und da waren sie mitten in Samaria. Und der König Israels, der er sie sah, sprach zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie schlagen? Er sprach: Du sollst sie nicht schlagen. Schlägt man denn die, welche du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da war ein großes Mahl zugerichtet, und da sie gegessen und getrunken hat, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zögen. Seitdem kamen streifende Rotten der Syrer nicht mehr ins Land Israel. Meine Freunde, diese Geschichte hat für mich eine ganz große persönliche Bedeutung. Das letzte Mal, wo ich meinem Bruder Johannes, dem früheren Bundeswart des Westdeutschen Männerbundes, meinem 9 Jahre jüngeren Brüderchen, zusammengewirkt habe, bei einer großen Veranstaltung. Das war beim Sendetreffen in Bielefeld. Na, vielleicht war es auch nicht das letzte Mal, mir verschieben sich die Erinnerung. Sendetreffen in Bielefeld ist eine Einrichtung, die klein anfing und im Laufe der Jahrzehnte zu einer Riesenveranstaltung geworden ist, wo Zehntausende von Menschen in die Senne hinausziehen und so ein geistliches Volksfest. Und da wurde früher dann nachmittags zwei biblische Ansprachen gehalten. Heute ist es auch ein bisschen anders. Heute reden sie dann etwa über die Bedeutung der Maikäferzucht in Südafrika oder was. Nichts zu machen? So, na. Das abgestellt ist, dann weiß ich, was angestellt ist. Und da hatten wir, saßen mein Bruder und ich zusammen und sagten, ja, wir müssen nun also einen Text nehmen aus einem Guss, wo wir beide dran weitermachen, nicht? Und dann schlug ich ihm diese Geschichte vor. Ich sage, Mensch, das sind zwei Geschichten eigentlich. Die erste überschreibt man das Wunder des Glaubens und die zweite überschreibt man das Wunder der Liebe. Er übernahm das Wunder der Liebe und ich übernahm das Wunder des Glaubens, nicht wahr? Anders kann ich jetzt über die Geschichte auch nicht reden, als dass ich Ihnen das zeige. Deshalb kann ich sie nicht auseinanderschneiden. Glaube und Liebe, das sind die beiden großen, soll ich sagen, Tugenden im Christenleben, aber das sind falsch ausgedrückt, Tugenden, nicht? Das sind die, wie soll man es besser sagen, die Früchte des Heiligen Geistes, die wichtigsten Früchte des Heiligen Geistes. Glauben und Lieben. Und es ist schön, also ein Apostel, Jakobus drückt es so aus, ein Glaube, der keine Liebe hat, der ist orthodox, der ist tot. Und eine Liebe ohne Glauben, das ist eine weltselige Humanität, nicht? Jakobus drückt so aus, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist, der Glaube durch die Liebe tätig ist, das ist hier. Ein Glaube, der durch Liebe tätig ist, das möchte ich Ihnen nun zuerst zeigen. Der König von Israel ist also wütend auf den Propheten Elisa. Man kann verstehen, dass er wütend ist. Der König von Syrien macht ein paar Mal einen Hinterhalt, um den König von Israel so heimlich aufzuheben, gefangen zu nehmen, zu erschlagen. Und da hat der Elisa jedes Mal den König Israels gewarnt. Der König Israels glaubt zuerst, das Ganze ist ein Verrat. Wer von uns hält's mit dem Feinde, bis ihm einer sagt, nein, der Elisa. Dem offenbart Gottes Geheimste. Da kannst du noch so einen heimlichen Hinterhalt machen, dann offenbart Gottes dem Elisa und der warnt seinen König. Da sagt der König von Syrien, da bleibt nur eins übrig, wir müssen den Elisa aufheben. Das ist ja so schön, wissen Sie, die Politik ist immer dasselbe geblieben. Bleibt nur eins übrig, müssen wir mit Gewalt machen, nicht? Das ist also nun 3000 Jahre her. Haben Sie den Eindruck, dass die Politik sich wesentlich geändert hätte seitdem? Nicht? Da muss man auf die schauen. Könige sind doch merkwürdig sture, primitive Typen, nicht? Er will also solch einen geheimnisvollen Vorgang, dass Gott dem Elisa die Geheimbeschlüsse des syrischen Königs offenbart, will er mit Gewalt so lösen, dass er den Elisa gefangen nehmen will mit Wagen und Rossen. Immerhin kommt ihm die Sache selber unheimlich vor, sonst würde er nicht gegen einen einzelnen Mann eine ganze Armee ausschicken, Wagen und Rosse, nicht? Was muss der Mann doch für ein unheimliches Gefühl dem Propheten gegenüber gehabt haben. Und wir werden unwillkürlich erinnert an die Geschichte von Jesu Gefangennahme, wo eine große Schar mit Schwertern und Stangen ausrückt, diesen einen Mann zu fangen, vor dem sie im Grunde eine schreckliche Angst haben. Aber dass die ganze Unternehmung kommt einem natürlich vor, wie wenn einer also ein Blindgänger, der im Boden steckt, damit beseitigt, dass man den Spitzhacke auf ihn loshackt, nicht wahr? So. Es geht dann auch schief aus, die Geschichte. Aber nun kommt als nächste Szene ein Gespräch in der Wohnung des Elisa. Der Gehasi, der Diener des Elisa, den wir schon als einen ziemlich windigen Burschen kennengelernt haben. Wissen Sie, der Typ des halbbekehrten Reich Gottes Arbeiters. Furchtbare Serie, ne? Der halbbekehrte Reich Gottes Arbeiters. Wimmelt von denen, ne? Das sind die Typen, die uns dann immer neue Wege aufschwatzen wollen und so Zeug. Nicht das Evangelium. Der wacht auf, sieht zum Fenster raus und sieht, Dothan ist ein Städtchen im Tal, das sind so ringsherum Berge, wie die Berge besetzt sind von der dollen Truppenmacht. Und dem Gehasi ist sofort klar, das geht gegen unseren Propheten. Oh weh, mein Herr, was sollen wir jetzt tun? Das war richtig kalkuliert. Ein armer, einster, unbewaffneter Prophet kann gegen eine Heeresmacht nichts machen. Nicht? Das ist 2 mal 2 ist 4. Das ist richtig gerechnet. Aber nun kommt das, was ich Glauben nenne. Der Elisa sagt nicht, um Gottes Willen, ja, jetzt sind wir verratzt, nicht? Er wirft sich auch nicht auf die Knie und schreit, oh Herr, errette uns, sondern er sagt, Herr, öffne dem mal die Augen. Es sind mehr, die bei uns sind, als die bei jenen sind. Herr, öffne ihm die Augen. Und dann wird das Gebet erhört und plötzlich sieht Elisa, sieht der Gehasi, dass dieser Ring des syrischen Heeres von einem anderen Kreis eingeschlossen ist, nämlich von himmlischen Heerscharen. Von himmlischen Heerscharen. Dass die Verlorenen die Syrer schon sind. Nicht? Voll himmlischer Wagen und Rosse. Meine Freunde, das ist Glauben. Dass ich könnte jetzt ein paar Formulierungen dafür finden, dass ich offene Augen kriege für die Wirklichkeit Gottes und das, was er tut zu meiner Errettung. Dass ich offene Augen kriege für die Wirklichkeit Gottes und das, was er tut zu meiner Errettung. Schade Gehasi nicht. Das sieht der natürliche Mensch nicht. Dass Gott wirklich da ist und dass er sich aufgemacht hat, mich zu erretten. Das sieht der natürliche Mensch nicht. Nicht? Das ist so grauenvoll, wie die ganze Welt vom Christentum redet und einfach am Entscheiden vorübergeht. Aber immer haargenau vorübergeht, nämlich entscheiden, dass der lebendige Gott lebt, der schreckliche Gott, und sich doch aufgemacht hat zur Errettung von Sündern und seinen Sohn gibt. Ich würde das Neue Testament übersetzen, Herr, öffne ihm die Augen, dass er das Kreuz sieht, nicht? Dass er sieht, er hat was für mich getan. Er hat alles getan, um mich zu erretten. Da hängt der Heiland am Kreuz und hat alle Schuld bezahlt. Ich konnte nichts nicht tun, um auch nur eine Sünde gut zu machen. Ich konnte nicht tun, mich nur einen Schritt von der Hölle zu erretten. Ich konnte nicht tun, den Zorn Gottes abzuwenden. Und Jesus hat alles getan und mich versöhnt. Ich darf es nur mit offenen Augen sehen und glauben und annehmen. Der Glaube, meine Freunde, das hat nicht direkte Überzeugungen, verstehen Sie? Dogmen. Und dass der Glaube so sei, dass der Glaube 2x2 5 sei, weil es der Pastor gesagt hat. Und der doch nichts versteht von den Dingen der Welt. Sondern Glaube heißt, so als Spörtchen ausdrückt, ein sechster Sinn. Ich finde es herrlich ausgedrückt. Ein sechster Sinn. Ich sehe eine andere Wirklichkeit. Ich sehe eine andere Wirklichkeit. Sehen Sie, passieren einfach ja merkwürdige Dinge. Der schellt bei mir heute und dann kommt also ein Kerl an, nicht Finger voll Öl, Mops, Bursche. Ich denke, dann sehe ich einen großen LKW draußen stehen. Ist ein LKW-Fahrer irgendwo vom Westfälischen, der also mit seinem LKW nun wie diese Raubritter Landstraße so, und ich war nach Württemberg und so, hier durch Essen kommt und Bruder Busch besuchen will, nicht? Bruder Busch besuchen. Und köstliche halbe Stunde mit dem Burschen da gehabt. Nicht? Ein Kerl wie ein Baum. Nicht? So, ich bin in Russland geboren, ich bin so was man so Volksdeutscher nennt und so die Type. Und dann sagt er, ich kann nicht richtig froh sein. Sehen Sie, der Teufel ficht mich dann oft so schrecklich an, sagt er. Und dann schreie ich zum Herrn, nimm die Anfechtung von mir. Und da habe ich gesagt, das würde ich anders machen. Ich habe auch oft schreckliche Anfechtungen, so eine Stunde vor der Evangelisation. Also wenn alle Teufel gegen mich stürmten und sagten, du bist nicht der Mann zu evangelisieren. Dann sage ich, Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke, dass du mich erkauft hast. Und dass ich darum dir gehöre. Mensch, schreien Sie mal nicht um Errettung, wenn Sie bereits errettet sind. Sie sind doch errettet, Sie gehören ihm doch. Verstehen Sie, man sollte nicht um Errettung schreien, wenn man errettet ist, sondern danken. Ich glaube, sehr viel, wo sagte ich dem Mann dann, wo wir um Erbarmen schreien, sollten wir vielmehr schon danken, weil es ja alles da ist. Sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, drücke ich mich deutlich aus. Versteht, was ich meine, nicht wahr? Der Elisa schreit nicht, Herr, errette mich, sondern sagt, die Errettung ist ja längst da. Öffne ihm nur noch die Augen, dass er sie sieht. Dass er sie sieht, die ist ja längst da. Was ist das, wenn wir kapieren, was Glauben ist, nicht wahr? Der sechste Sinn, ein sechster Sinn, offene Augen für den lebendigen, gewaltigen Gott und das, was er getan hat zu meiner Errettung. Auch tut jetzt zu meiner Errettung. Sowohl äußerlich als dass er mich rettet von der Hölle, nicht? Der Glaube sieht andere Dinge, die der Unglaube einfach nicht sieht. Nicht? Er sieht. Er sieht in der größten Not Engelheere und dankt. Er braucht gar nicht um Errettung zu schreien. Ist er da? Nicht? So. Jetzt geht die Geschichte weiter. Das ist die erste Geschichte, die möchte ich überschreiben, das Wunder des Glaubens. Wunder des Glaubens sind geöffnete Augen. Da hilft kein Augenarzt, da hilft auch keine Anstrengung, da hilft auch kein Studium. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Mensch durch Studium der Theologie zum Glauben gekommen wäre. Ich habe schon erlebt, dass Menschen durch Studium der Theologie ihren Glauben verloren haben. Aber ich habe noch nie gesehen, dass durch Studium der Theologie ein Mensch zum Glauben gekommen ist. Ich habe noch nie erlebt. Da hilft nur das Wunder, dass Gott durch den Heiligen Geist die Augen auftut. Darum ist ein gläubiger Mensch ein Wunder, ein Werk Gottes. Ich habe noch einen jungen Kerl, den ich zum Leiter machte, der sagt, glaubst du, dass der Herr Jesus Christus dein Heiland ist? Ja. Ich sage jetzt eine Frage. Bist du überzeugt, dass der lebendige Gott an dir ganz persönlich gearbeitet und Wunder getan hat? Sagt er, davon bin ich überzeugt. Sag ich, das ist eine große Überzeugung, Mensch, aber das ist festhalten, nicht? Dass dir der Himmel und Erde geschaffen hat, sie mir zu schaffen gemacht hat und sie an mir als Augenarzt erwiesen hat, hat mir die Augen aufgetan für mein Heil. Das ist Wunder des Glaubens. Nun ist Elisa aus dem Stadttor rausgegangen und sofort stürzen sich natürlich, das heißt da, die Feinde zu ihm hinabkamen. Die waren so auf halber Höhe gelagert, nicht? Statt ein Posten, nicht? Die Stadttor auf, Elisa kommt raus. Pfiffe, schreien, winken, da ist er, nicht wahr? Da rasseln die Kriegswagen, ich möchte die ganze Aufregung vorstellen, nicht wahr? München war ein Dreck dagegen, nicht wahr? Jetzt geht's richtig los. Und da steht der Mann dazwischen und sagt, Herr, schlage sie mit Blindheit. Und nun geschieht diese merkwürdige Geschichte, dass der Herr sie mit Blindheit schlägt, dass sie Elisa entweder nicht kennen, wir verstehen das nicht ganz, aber das ist mir klar, dass Gott mit Blindheit schlagen kann. Nicht? Wenn mir das einer nicht glaubt, sage ich, ist noch nie ein Volk so mit Blindheit geschlagen wie Westdeutschland. Wir waren vernichtet, nicht? Und sind davongekommen und leben. Und haben das Christentum wie noch nie und war noch nie so gottlos wie jetzt. Ich bin überzeugt, dass wir Gerichten entgegengehen, dass uns die Augen übergehen. Bin ich überzeugt von. Gott kann mit Blindheit schlagen. Schrecklich. Das möchte ich Ihnen sagen. Wenn man also nicht treu ist mit dem, was man bekommen hat, an Erkenntnis und an Glauben, und an Heiligem Geist und damit untreu umgeht, dann kann Gottes Gericht damit bestehen, dass er uns alles nimmt und uns Blindheit schlägt. Elisa betet, schlagen sie mit Blindheit und dann werden sie mit Blindheit geschlagen. Das heißt, nicht so, dass sie nichts mehr sehen konnten, sondern sie erkennen Elisa nicht. Und dann sagt der Elisa, ihr seid ganz verkehrten Weg, ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Oh ja! Und da setzt sie in die Spitze und führt sie nach der Hauptstadt Israels, nach Israel war geteilt. Südreich hatte Jerusalem als Hauptstadt und das Nordreich Samaria führt sie in die Hauptstadt. Nicht? Also mitten zwischen die Bonner Kasernen, will ich so sagen. Nicht? Und da sagt der Herr, öffne ihnen die Augen. Und plötzlich sehen die armen Hunde, da stehen also rings um sie nun Truppen Israels, bereit also über sie herzufallen. Nicht? Eine blödere Lage kann man überhaupt nicht mehr geraten, als sie jetzt geraten sind. Da kommt der König Israels, ist schon längst da. Oh, der Anmarsch, nicht? Das wurde gemeldet, da kommen syrische Truppen. Und Elisa an der Spitze, was denn das, nicht? Wie kommt Elisa an die Spitze von syrischen feindlichen Truppen? Ich kann mir vorstellen, wie der Telegraph gespielt hat da, nicht? Und Meldungen. Und das ist der König Israels und sagt, Elisa, hast du wundervoll gemacht, sollen wir sie schlagen? Da haben wir wieder so einen König. Nicht, das ist der andere. Der weiß auch nichts anderes als Gewalt, Schlagen, Schießen, nicht Bomben. Es fällt ihnen nie was anderes ein, nicht? Zu allen Zeiten, nicht? Ist es zum Auswachsen. Können sie wählen, wen sie wollen, nicht? Es fällt ihnen nie was anderes ein. Sollen wir sie schlagen? Und da geht aber Elisa hoch und hält eine Rede, die Nazis im Dritten Reich hätten hören sollen. Und später die Russen. Schlägt man denn die, die man mit Bogen und Schwert gefangen hat? Ein König vor 3000 Jahren kriegt das gesagt. Und es leuchtet ihm ein. Kriegsgefangene misshandelt man nicht. Denken Sie, wir sind 3000 Jahre Fortschritt. Und was ist in Kriegsgefangenenlagern inzwischen passiert? Nee? Da wird einem der ganze Fortschritt sehr madig. Finden Sie nicht? Schlägt man den Kriegsgefangenen? Los, setz ihn zu essen vor. Und dann kommt das dahin, jetzt kommt das Wunder der Liebe. Dass also Tische aufgeschlagen werden auf dem Marktplatz, vielleicht sitzt man auf dem Boden rum, dass Hammel geschlachtet werden am laufenden Bande und ein gewaltiges Gastmahl losgeht. Da sitzen sie durcheinander in bunter Reihe, die Syrer und die Männer aus Israel, die sich bisher nur totschlagen konnten, nicht wahr? Sitzen sie beieinander und essen Hammel. Das war das Festmahl heute noch da im Orient, nicht? Meine Freunde, wollen Sie mal darauf achten, hier handelt es sich nicht um eine politische Verständigung, wie sie jetzt in Bonn vollzogen wird, wo Leute kapieren, dass die einzige Möglichkeit ist. Darum handelt es sich hier nicht. Sondern hier gibt ein Mann eine große Chance aus der Hand dieser König Israels, als er die Truppen der Syrer entlässt. Hier handelt es sich um etwas ganz anderes als um politische Verständigung. Hier handelt es sich um den Sieg des Geistes Gottes über den Geist der Welt. Soll ich sie schlagen, sagt der König Israels. Das ist der Geist der Welt. Und dann kommt der Prophet, der was weiß von dem Glauben, der in der Liebe tätig ist, und sagt, nein, gib ihn zu essen. Und auf einmal sehe ich diese Liebe und dieses Gastmahl in Samaria. Ist eine wundervolle Dokumentation, wie mal der Geist Gottes auch im Großen, auch über unbekehrte Menschen, siegen kann, weil ein Mann da ist, der voll Heiligen Geistes ist, nicht? Und ausstrahlt. Was kann ein einzelner Christ doch wirken, ja, in der Welt? Sehen Sie, das ist eigentlich die große Linie dieser Geschichte. Ich habe meine Uhr stehen geblieben, das haben wir. Stimmt, ist doch, ja, ist doch nicht. Ich misstraue meine Uhr dauernd, aber sie ist gar nicht schlecht, wie ich denke. Ja. Sehen Sie, das möchte ich mal sagen, eine Illustration, so hat es Luther mal genannt, dass die Bibel, das Alte Testament, das Bilderbuch des Neuen Testaments ist. Wenn ich also den Satz im Jakobusbrief lese, der Glaube durch die Liebe tätig ist, dann denke ich an diese Geschichte, nicht wahr? Wo erst die Augen geöffnet werden, dass er glaubt, der Gehasi, und dann die Liebe triumphiert. Nachdem ich Ihnen jetzt so diese Geschichte in ihrem Zusammenhang gezeigt habe, möchte ich noch eine Reihe Einzelheiten Ihnen vorlegen. Die erste, die mir wichtig ist, da gehen wir am Anfang der Geschichte, möchte ich überschreiben, es gibt kein Privatleben. Wollen Sie mal eben reinsehen in Vers 12. Da sprach der Knechte einer des Königs von Syrien, nicht also mein Herr König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König Israels, was du in der Kammer redest, da dein Lager ist. Sie kapieren, nicht wahr, diese Heiden hielten Elisa für eine Art allwissenden Zauberkünstler. Sie begriffen nicht, was dahinter stand. Wir begreifen es, dass nicht Elisa alles hörte, was der König vom Lager sagte, sondern dass der lebendige Gott alles hörte und dem Elisa offenbarte. Der König von Syrien entdeckt zum ersten Mal, nur halb verstanden, die große Wahrheit, die die Bibel sagt. Du kannst vor Gott nichts verstecken. Es gibt vor Gott kein Privatleben. Ich habe bei meinen Evangelisationen dafür immer ein Beispiel. Meine alten Freunde kennen es, aber es sind so viele, die kennen es nicht. Erlauben Sie mir, dass ich es nochmal erzähle. Es ist eine Geschichte zum Lachen. aber vielleicht ist es so bärtig, dann lachen Sie über die Bärtigkeit. Also wie ich Student war, da wurde ich mal eingeladen zu einem studentischen Fest von der damaligen DCSV, die war sehr groß, in Tübingen. Und wie ich dahin kam, da waren also vorne Prominenz, nicht wahr, Professoren, alles Mögliche, war ein Saal vielleicht mit 400 Plätzen. Um 8 Uhr stand drauf, Anfang, bei Studenten fängt alles CT an, eine Viertelstunde später, nur war es 8.15 Uhr. Man setzte sich langsam hin, man nahm das Programm in die Hand, erster Punkt, ein Chor, Männerchor. Und da setzte sich also alles hin, die Prominenz setzte sich hin, es wurde still im Saal, alles starrte auf den Vorhang, man hörte dahinter so rascheln und scharren, man merkte richtig, wie der Männerchor sich da aufbaut, im nächsten Augenblick muss der Vorhang auseinandergehen, nicht? Aber dann geschah nichts, dann geschah nichts, 2 Minuten, 3 Minuten, es wurde peinlich. Man hörte räuspern, man sah wieder, und der Leiter dieser Gruppe, der vorne saß zwischen Professoren, furchtbar aufgeregt, schließlich zur Tür rausrannte, und jeder wusste, jetzt rennt er auf die Bühne, um zu sehen, warum geht es nicht los. Und dem Mann widerfuhr also nun Folgendes, der Mann hieß Wichelhaus, er war nachher Pastor hier in der Wuppertal, glaube ich, oder war sein Vater, nicht? Ja, und der geht also die Bühne, da steht der Männerchor. Warum fangt er denn nicht an? Der Vorhang funktioniert nicht. Und dann sieht er, da haben sie schon eine riesige Treppenleiter geholt und da oben hängt einer und fummelt dann Schnüren rum. Und wie das in solchen Fällen ist, prompt sagt er, lass mich doch mal, trotzdem er selber furchtbar unpraktisch war, Brille hatte und alles nicht, so, lass mich mal. Na, der andere sagt, bitte nicht, und steigt runter, und er saust da rauf und klemmt sich da fest, so unpraktische Mensch, die Hosen rutschten ihm, er kringelte seine Beine um, die Krawatte saß ihm da, nicht wahr, und in dem Moment rauscht der Vorhang auseinander, und der Chor singt, wer hat dich, oh Wichelhaus, aufgebaut, so hoch da drüben. Das war ein unvergesslich schön, wie der Junge da in seiner Verlegenheit saß und einfach nicht runterkam. Und wie ich, sehen Sie, und da ist mir das merkwürdig widerfahren, wie ich da abends nach Hause gehe, in meine Bude, da fiel mir auf einmal ein, dass diese lustige Szene ein Bild ist für das Unheimlichste, was es gibt. Dieser Wichelhaus hatte keineswegs auf sich Acht, weil er dachte, ich bin ja geschützt vom Vorhang. Ich bin ja hinterm Vorhang. Hier kommt es jetzt nicht drauf an, ob ich eine einigermaßen anständige Haltung einnehme, ob meine Krawatte sitzt, sondern ich bin ja geschützt in dem Vorhang. Und dann war der Vorhang auf einmal offen. Und er saß auf offener Bühne. Und dann dachte ich, sieh mal, das ist unsere Lage. Wir immer, wir alle, auch wenn man es weiß, wir tun immer wieder, als könnten wir einen Teil unseres Lebens leben hinterm Vorhang. Das ist mein Privatestes. Oder man nennt es heute Intimsphäre oder so, nicht? Das geht kein was an. Das geschieht hinterm Vorhang. Und wissen Sie, kapieren, dass wir alles das auf offener Bühne spielen und dass im Zuschauerraum nur ein einziger sitzt, der lebendige Gott. Und da geht mir auf die unsagbare Geduld Gottes, mit Ihnen und mit mir, dass er Zuschauer des ganzen Lebens war, schweigend. Und da geht mir auf, dass das ja ein Gericht Gottes geben muss, wissen Sie, entweder am jüngsten Tag oder jetzt. Aber dass Gott mit mir mal und ich mit ihm reden muss über das, was er erlebt hat mit mir. Und dass ich entweder jetzt im Gericht Gottes mich stelle und dann Vergebung der Sünden empfange, oder es bleibt aufbewahrt zum jüngsten Tag. Verstehen Sie, dass wir auf offener Bühne spielen, alles, alles auf offener Bühne geschieht, dass nichts hinterm Vorhang geschehen kann. Dass es kein Privatleben gibt, das kriegt der König von Syrien hier zum ersten Mal zu ahnen. Was du auf deinem Lager redest, erfährt dieser Elisa. Geht in die Ohren des geheimen Zuschauers Gottes. Was der mitmacht, ist eine zweite Sache. Dass es über Gott geht, das begriff der König von Syrien nicht. Verstehen Sie? Aber wir begreifen es. wenn die Bibel immer wieder davon spricht, dass das oben spielen sie Billard. Wenn meine Jungs Billard spielen, hört sich das so an. Wissen Sie, in der Bibel wird immer wieder gesagt, dass der Anfang aller Erkenntnis, der Anfang aller Weisheit, die Furcht Gottes ist. Dann kann diese Furcht Gottes nur so sein, dass mir plötzlich die Augen aufgehen und ich sehe, die Bühne meines Lebens ist offen und er sitzt da. Da beginnt die Furcht Gottes, wenn ich das lerne, vor seinen Augen zu leben. Und das Zweite, was ich hier rausnehmen möchte, ist die Geschichte. Der König Israels wäre verloren gewesen, wenn der Elisa ihn nicht gewarnt hätte. Dieser arme, verachtete, von Lausbuben, denken Sie, in Gilgal verspottete Prophet, der Kahlkopf, rettet im Grunde das abgöttische Israel. Der König Israels war ein abgöttischer Mann. Er ließ die Kälberdienst da, den Götzendienst, den Stierdienst in Israel zu. Und doch lebt dieses abgöttische Israel davon, dass ein Mann Gottes da ist, der dem König sagt, du musst dich da hüten und da hüten. Nee. Wir bekommen hier, verstehen Sie, das Alte Testament hat dieselbe Wahrheit wie das Neue Testament. Wir bekommen hier das gesagt, was Jesus gesagt hat, ihr seid das Salz der Erde. Ein alter Christ hat es mal so übersetzt, die Welt lebt von der Gnade der Christen. Ist ja doll ausgedrückt. Ist ja nicht ganz richtig, lebt von der Gnade Gottes, nicht? Aber das heißt, in Sodom wäre die Stadt nicht untergegangen, wenn 10 Gerechte drin gewesen wären. Das heißt, die Gott gerecht gesprochen hat. 10, die Buße kennen und dem Herrn gehören. Wäre Sodom nicht untergegangen? 10 Gerechte. 10 Gerechte hätten es gerettet. Dass die Welt heute noch nicht untergegangen ist, das verdankt sie ein paar treuen Christen, das Salz der Erde sind. Dass Israel nicht unterging, verdankt es dem einen Propheten. Ihr seid das Salz der Erde, ist nicht bloß, die geben ein bisschen Würze in das Leben rein, die Christen nicht, sondern das heißt, die Welt lebt tatsächlich davon, dass Gottes Zorn aufgehalten wird um der Gemeinde willen, um der Gläubigen willen. Wenn die Welt in etwa in östlichen Völkern richtige Christenverfolgung macht und in Spanien die paar evangelischen, es hat mich schrecklich wehgetan, dass wir mit Ehren und Würden hier einen spanischen Kardinal empfangen, ich hätte ihm gern nur eins gesagt, Mensch, gib endlich Freiheit meinen evangelischen Geschwistern in Spanien. Nicht? Wenn in Spanien die unterdrückt werden, dann muss ich nur sagen, Spanien lebt von davon, dass ein paar gläubige Christen drin sitzen, die die Bibel lesen. Und die östlichen Länder wären längst völlig verhungert, wenn Gott nicht Barmherzigkeit hätte um der 10 Gerechten willen, die drin sind. Und wir auch, nicht? Und die Frage ist natürlich, ob wir tatsächlich zu den wenigen gehören, zu der Handvoll Leute, um deren Willen Gott ein Volk erhält. Das ist so sagt die Bibel, das ist eine tolle Wahrheit, nicht? So meint es der alte Christ, die Welt lebt von der Gnade der Christen. Und das Dritte, was ich Ihnen noch hinweisen möchte, ist dies. Wie hat es doch der arme Elisa dauert mit Leuten zu tun, die zwar christlich sind, aber ungeistlich. Nicht wahr? Als Dothan eingeschlossen ist vom Syrerkönig, da schreit sein Gehasi, was sollen wir jetzt tun, wir sind verloren. Da muss er erst beten, Herr, öffne ihm die Augen. Eigentlich hätte der Gehasi doch offene Augen haben sollen, finde ich. Können wir doch von so einem Jugendsekretär erwarten oder so, nicht? Nicht ein Mann, der dazugehörte, aber mit ungeöffneten Augen. Dann führt er das Heer nach Samaria, da kommt der König Israels, der König des Volkes Gottes und sagt, sollen wir sie totschlagen? Und sagen, nein, ihr sollt Liebe üben, barmherzig sein. Ich glaube, dass in diesem Augenblick der Elisa geseufzt hat, nicht so sehr über die Syrer, als über die Männer in Israel, die den lebendigen Gott kannten und doch so ungeistlich waren, so unerleuchtet, so wenig erfüllt vom Geiste Gottes. Und das ist, glaube ich, auch alle Zeit die eigentliche Not und Last der Gemeinde Jesu Christi. Ach, nicht die Atheisten, nicht die Feinde Jesu Christi, sondern das Heer, das mitarbeitet und drinsteht und vom geistlichen Denken keine Ahnung hat. Nichts weiß vom Zerbrochenwerden. Nichts weiß, dass Jesu Kreuz die alleinige Rettung ist. Nichts weiß, dass Liebe immer größer ist wie alles andere, nicht? So, verstehen Sie, dieses ich schließe mich da durchaus mit ein, verstehen Sie? Wird Elisa über uns gesäuft haben müssen, über so eine Horde von Leuten, die dazugehören, die christlich sind und so wenig, wenig wirklich Gottes Willen begreifen und so wenig vom Geiste Gottes sich leiten lassen und so wenig Heilserkenntnis haben und so wenig Tiefgang haben. Und das Letzte, worauf ich hinweisen darf, ist dies. Es geht hier dreimal um geöffnete oder geschlossene Augen. Herr, öffne ihm die Augen, dann kann der Gehasi die unsichtbare Welt sehen. Herr, schließe ihnen die Augen und dann kapieren sie nichts mehr, bis sie in Samaria stehen. Herr, öffne ihnen die Augen, da sehen sie ihre verzweifelte Situation. Dreimal geht das vor um geöffnete und geschlossene Augen. Und es geht immer um inwendige Augen, gar nicht um die hier. Es geht dreimal um inwendige Augen, dass man seine Errettung sieht, dass man gerichtet wird von Gott, dass man also die Wirklichkeit nicht mehr erkennen kann. Und das dritte Mal öffne ihn die Augen, dass man seinen verlorenen Zustand sieht und erkennt. Die Syrer, nicht? Das ist sehr wichtig für uns. Ich darf damit mal schließen. Das Glaubensleben hat es mit inwendigen Augen zu tun. Mit inwendigen Augen. Dass ich die Augen geöffnet kriege, meinen verlorenen Zustand sehe. Dass ich am Rand der Hölle bin. Dass Gottes Zorn schrecklich ist. Dass Gottes Zorn schrecklich ist. Dass ich den Heiland am Kreuz sehe. Dass ich ihn erkenne als mein Heiland. Dass ich ihn auferstanden sehe. Dass ich die himmlischen Heerscharen um mich her sehe. Verstehen Sie? Wir haben mit offenen Augen zu tun. Gott schenke uns diese geöffneten Augen. Darüber habe ich aber am Sonntag im Gottesdienst noch einiges zu sagen, beim 6. Vers vom Psalm 34.